Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Wer aus Stuttgart kommt, kennt unseren heutigen Gast. Seit Jahrzehnten bereichert sie die hiesige Kulturlandschaft als Regisseurin, Schauspielerin, Intendantin und streitbare Bürgerin. 2023 ist sie dafür mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Herzlich willkommen, Susanne Heidenreich.
Danke, was für eine Begrüßung. Da weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Na, das Schöne ist, ich stelle die Fragen und du musst nur antworten.
Ich darf die Klappe halten und zuhören und nachdenken.
Na, ich hoffe doch nicht. Wir wollen ein bisschen was über dich erfahren und über das Stück, in dem du gerade spielst.
Ja, gerne.
Na, du spielst gerade im alten Schauspielhaus ein Stück, das ich als heiter melancholisch bezeichnen würde. Eine Gattung, die es gar nicht so häufig gibt oder ein Genre. Und das Stück heißt, was zählt, ist die Familie.
Und da ist was dran.
An dem Titel?
Ja, an dem Inhalt des Titels.
Was verbindest du damit?
Na, Familie ist das, was ich so im ganz Kleinen gehabt habe. Also nur meine Eltern und ich. Und ich glaube, sobald eine Familie etwas größer wird und man zusammenkommen kann und sich regel- oder unregelmäßig trifft und sich hat, ist das was Besonderes. Und man muss es wertschätzen.
Das stimmt, aber man muss doch Gemeinschaft immer wertschätzen, oder findest du, das gilt insbesondere für Familie?
Ich glaube, bei Familie ist das was Besonderes.
Ja.
Glaube ich, aber vielleicht liegt das eben daran, dass ich immer nur meine Mutter und meinen Vater und, ja, und das Theater hatte. Und das war allerdings eine große Familie.
Wollte ich gerade sagen, ne? Mhm. Also wenn man so wie deine Eltern mit dem Theater zweitverheiratet ist, ne?
Ja, das stimmt.
Kann man das so sagen?
Ja, kann man.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Und du bist da reingewachsen?
Ja, reingeboren, reingewachsen, aufgewachsen, ja.
Und waren die Kolleginnen und Kollegen des Hauses, in dem deine Eltern gewirkt haben, waren die wie Familie für dich?
Ja, also anfangs, als ich klein war, habe ich das nicht so wahrgenommen. Aber ich weiß, ich habe im Theater gelebt. Ich bin nach der Schule immer im Theater. Als Kleinkind habe ich mich sowieso im Theater aufgehalten. Und es gibt, wenn ich kurz abschweifen darf.
Unbedingt.
Wir haben ja im Theater auch gegessen und es war selbstverständlich. Aber es gibt ja dieses alte Gesetz, dass man auf der Bühne nicht essen darf. Mhm. Und ich stand bei einer Vorstellung, das weiß ich noch, mit einem Butterbrot hinter dem Vorhang ganz in der Seite. Man hat mich nicht gesehen, weil ich so klein war. Und dann habe ich mich ganz schnell, als Pause war, in die Garderobe zurückgekrümelt, wo meine Mutter auch ihr Büro hatte. Und da kam der Schauspieler rein, der Ältere, Werner Joost, und sagte, was macht denn das Kind mit dem Butterbrot in der Ecke?
Oh Gott.
Ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen. Ich war völlig frustriert. Ist mir in Erinnerung geblieben.
Wie alt warst du da?
5, 6.
Gerade zur Schule gekommen?
Nee, noch nicht.
Noch nicht mal das?
Ich bin tatsächlich erst mit 7 eingeschult worden, Gott sei Dank.
Hatten denn deine Eltern Zeit für Erziehung oder haben sie die Erziehung den, sagen wir mal, robusten anderen Mitarbeiterinnen und Schauspielern überlassen?
Also sie haben es zum Teil meiner Großmutter überlassen. Die lebte in München und da war ich viel.
Du bist ja Münchnerin gebürtig, ne?
Eben, meine Mutter wollte, meine Mami wollte, dass ich in München zur Welt komme, weil sie selber Münchnerin war. Mein Vater war Dresdner, der wollte aber nie mehr nach dem Krieg nach Dresden zurück.
Weil die Stadt so zerstört
war? Ja, ich habe ihn immer gebeten, können wir nicht, ich möchte so gern. Ja. Aber er hat es eisern abgelehnt, er wollte nicht. Ich habe aber, als ich mit meinem damaligen Freund nach der Wende nach Dresden gefahren bin, habe ich sogar einen Heidenreichweg entdeckt. Aber irgendwo in den Weinbergen, also nichts Besonderes.
Naja, aber hatte denn der Heidenreichweg etwas mit deiner Familie zu tun?
Ich habe keine Ahnung. Mein Großvater hatte da eine Firma. Mhm. Aber ich weiß nichts. Mein Vater hat nie was erzählt.
Aber es war ja auch die Zeit, doch viele Jahre nach dem Krieg, die du geboren bist, erstmal, und dann, als du deinen Vater hast bitten können, darum nach Dresden zu fahren, da gab es ja dann auch schon die Mauer.
Richtig.
Das heißt, man konnte nicht so einfach mal rüberfahren und Kinderwünsche erfüllen im Sinne von, gucken wir mal uns die Heimat von Papa an.
Das stimmt, da hast du recht.
So, das hätte dann einige Formalitäten nach sich gezogen.
Da hast du recht.
Und dein Vater wollte nie wieder hin?
Auf keinen Fall.
Und wie sind deine Eltern nach Stuttgart gekommen?
Mein Vater hatte studiert Germanistik, Theaterwissenschaften und ist dann nach Tübingen, also er war in, oh Gott, ich kann dir die einzelnen Stationen nicht mehr aufzeigen, aber er hat Dramaturgie gemacht, wollte aber immer Regie machen, hat Regie auch gearbeitet. Nee, ich möchte jetzt keine falschen Städte aufzählen, könnte ich nachgucken. Und er hat dann meine Mutter kennengelernt am Landestheater Tübingen. Sie war Anfängerin, sie hatte in München die Schauspielschule bei Ruth von Zerboni gemacht. Sagt ihr wahrscheinlich auch noch was. Und dort haben sie sich kennengelernt und ja, und dann ist es passiert. Dann
das LTT hat sehr viele Ehen und auch künstlerische Beziehungen gestiftet. Ne? So, an unserem Haus kommen ja auch einige Kolleginnen, die ja irgendwann mal am LTT tätig waren.
Ja, ist ja auch eine schöne Stadt.
Ja, und es ist auch ein besonderes Theater in dieser Stuhlfabrik.
Ja.
So. Und dann haben die sich da kennengelernt, sind nach Stuttgart später gezogen und waren da ja auch Theaterleiter. Und da biege ich jetzt aber einfach ab.
Ja, biege ab.
Weil du ja in dem Haus selber gewirkt hast. Und da würde ich dich gerne nachher noch zu fragen. Kommen wir vielleicht mal erst noch mal zur Frage der Familie zurück. Da sind wir ja vorhin.
Richtig.
Abgebogen, ich hab abgelenkt, ja. Weil du sagtest, Familien ist was Besonderes für dich. Verbindest du das heute noch mit etwas Besonderem? Familie, familiären Zusammenhalt?
Ich glaube, es ist eine Sehnsucht, die ich habe. Ich kenne es nicht.
Weil du immer im Theater und deine Eltern selber beschäftigt waren.
Ja. Aber ich kenne die verdrehten Augen von Menschen, die sagen, okay, sie müssen zum Familienfest, irgendwie dieses und jenes.
Das gab es bei euch nicht.
Nein, das gab es so nicht.
Gab es das Sonntagessen gemeinsam?
Ja, das gab's.
Das gab's.
Und die Gans an Weihnachten, und das war immer Katastrophe. Und es war immer sehr lustig. Ich fand es immer schrecklich, wenn meine Mutter verzweifelte, weil mein Vater die Gans nach seiner Weise eben tranchierte, wie sie es nicht für richtig hielt. Aber wir haben Weihnachten zum Beispiel immer Schauspieler bei uns gehabt, die nicht nach Hause fahren konnten.
Weil sie bei euch gespielt haben oder im Theater deiner Eltern gespielt haben und dann heimatlos gewissermaßen waren oder familienlos.
Ja.
Und die haben dann bei euch mit die Weihnachtsgans verspeist.
Aber insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass mir Familie, also klar, ich sage jetzt Sehnsucht nach der ganz normalen Familie, aber ich habe was ganz Tolles gehabt, als ich klein war. Diese Vielmenschlichkeit, dieses Panoptikum an Figuren, an Menschen um mich. Die waren alle in Ordnung.
Sprichst du jetzt von den Bühnencharakteren oder den Menschen dahinter?
Von den Menschen dahinter.
Von den Menschen dahinter?
Ja.
Hast du die dann anders wahrgenommen als die Menschen, die du außerhalb des Theaters kennengelernt hast?
Wahrscheinlich hatte ich das Gefühl, sie sind immer offen und zugänglich, glaube ich. Ich glaube, Menschen, die so ganz normal ihrem beruflichen Leben nachgehen, ich glaube, die sind unter Umständen ein bisschen verschlossener als wir. Kasperle, wie mein Vater sie immer genannt hat. Meine Eltern sagten immer zu mir, als ich klein war, die Kasperles kommen wieder.
Und damit meinte er die Schauspielerinnen und Schauspieler, die zu euch kommen.
Klingt jetzt irgendwie so negativ, aber es war liebevoll gemeint.
Ja, es klingt auch liebevoll.
Gut.
Ist das ein schwäbischer Begriff? Klingt
so. Kann ich dir nicht sagen. Nein, mein Vater hat sich geweigert, Sächsisch zu sprechen. Also er sprach absolutes Hochdeutsch. Und die Mami auch. Mami hat auch nicht Bayerisch geredet.
Verstehe. Und die beiden haben ja hier das Theater der Altstadt gegründet.
In der Brennerstraße.
Damals noch, ne?
Damals, ja. Unter der Bedingung war das ein Grundstück von der Stadt Stuttgart, auf der Gottfried Müller eine Baracke baute, weil der hat sich damals um die verlorenen Seelen in der Altstadt gekümmert. Es gab aber drei Bedingungen. Es dürfen keine Fotos lebendiger Menschen auf der Bühne sein. Aha. Man darf nicht rauchen.
Sehr gut.
Und es darf kein Fleisch gegessen werden.
Warum letzteres?
In diesem Haus. Das war seine christliche Überzeugung.
Ach so.
Das war auch für uns völlig in Ordnung, wenn wir eine Wurst gegessen haben draußen und die Wurstsemmel wurde auch vor der Tür gegessen. Also es war absolut in Ordnung. Zigaretten wurden kalt geraucht, Fotos musste man nicht in jedem Stück haben.
Und du bist ja heute noch überzeugte Vegetarierin.
Ja, aber das bin ich erst jetzt, glaube ich, seit 12 Jahren wieder. Mein Vater, wir haben alle Fleisch gegessen, alle.
Aber vor 12 Jahren hast du nicht...
Aber nicht im Theater.
Nicht im Theater.
Nicht in diesem Haus. Und das war tatsächlich 3 Tage nach der Premiere von Magic Afternoon von Wolfgang Bauer, was meine Mutter inszeniert hat. Ich glaube, das war sogar ihr erstes großes Stück. Und da wurde auf der Bühne tatsächlich geraucht. Und 3 Tage später brannte das Theater ab.
Nein.
Ja, es wurde nie gelöst, es wurde nie aufgeklärt, wie es geschah. Aber wahrscheinlich keine Brandstiftung.
In der Brennerstraße brannte das Theater 3 Tage nach dem ersten Rauchen in dem Stück Magic Afternoon von Wolfgang Bauer ab, das, was ja auch ein besonderes Stück deutsche Theaterliteratur darstellt.
Mhm.
Ne?
Mhm. Kann man so sagen.
Wird heute nicht mehr gespielt.
Nee, leider. Ja gut, ist wahrscheinlich veraltet.
Ja, naja, es ist mit viel Zeitkolorit getränkt. Mhm. Ne?
Ja, typisch.
Erinnerst du die Inszenierung deiner Mutter noch?
Manche Bilder, ja. Manche Bilder, ich sah, wie die alle gelangweilt rumhingen.
Ja.
Wirklich, absolut gelangweilt auf der Bühne. Es gab nichts zu tun, die hatten keinen Sinn im Leben.
Ist es ein Stück, was eigentlich jeder Dramaturgie widerspricht, ne? Mhm. Ein Stück weit.
Weil nichts passiert.
Weil nichts passiert.
Ja.
Weil die hängen ja nur rum.
Ja.
Und gammeln, wie man früher gesagt hat. Ne?
Gammeln.
Ja. Das war ja so ein Ausdruck, auch ein abfällig gemeinter Ausdruck für Menschen mit langen Haaren, die was anderes tun wollten, als sich den ökonomischen Zwängen unterwerfen und jeden Tag arbeiten zu gehen, sondern andere Lebensentwürfe gesucht haben. Und die wurden dann häufig abfällig Gammler genannt. Und der Bauer hat ein Stück über Leute geschrieben, die tatsächlich rumhängen. Ne?
Ja, die das als Lebensinhalt haben.
Ja. Und das hat dann, war das ein Erfolg, als deine Mutter das inszenierte? Wollten die Menschen das damals sehen?
Ich glaube, es war ein relativer Erfolg. Es wurde natürlich, es wurde am Tag des Brandes, da war dann erstmal Ebbe. Das heißt, nein, es stimmt nicht, sie haben am Tag nach dem Brand im griechischen Zentrum nebendran mit irgendwie zusammengesuchten Requisiten, man braucht ja nicht viel wahrscheinlich außer Kisten und Zigaretten, haben sie es da gespielt. Und dann gastierten sie damit in der Zwiebel in München. Staatstheater hat geholfen, aber ich weiß nicht, wo Magic Afternoon, wo das weiterlief, ich weiß es nicht mehr.
Es hat, glaube ich, auch nicht eine sehr lange Aufführungstradition genossen, dieses Stück.
Aber es gibt ja noch etliche andere Stücke, die er geschrieben hat.
Naja, klar.
Eins haben wir dann nochmal gemacht, das weiß ich, aber dann schon unter dem Charlottenplatz. Change.
Mhm.
Genau, Change.
Später war die am Charlottenplatz, du sagtest das gerade, ne? Unterm Charlottenplatz. Ne?
In der ersten Unterführung.
In der ersten Unterführung. Mit Blick auf die Unterführung?
Schrecklich.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Nein.
Ne? Also wer Stuttgart kennt, kennt die Unterführung zur B27 auf der Höhe gewissermaßen von der Staatsbibliothek. Linke Hand ist sozusagen der Landtag. Ne?
Richtig.
Da gibt es dann diese Unterführung. Die Kulturmeile, aber ganz anders verstanden, ne?
Richtig.
Aus Verkehrsumtost.
Mhm. Und es gab ja auch durch diese Glasbausteine, die da führten, konntest du auch gar nicht runtersehen. Meine Mutter hat dann später durchgesetzt, meine Mutter war ja, wenn man sie im Rathaus vorne rausgeworfen hat, dann kam sie zur Hintertür wieder rein. Die hat alles durchgesetzt. Mami hat alles möglich gemacht. Die war mit dem Klett, ich weiß nicht, Klett, also mit Rommel, sie war oft im Rathaus und hat, ich glaube, sie war auch schon ein bisschen gefürchtet.
Verstehe. Also Klett, sowohl Oberbürgermeister als auch dann Rommel, späterer sehr beliebter Bürgermeister, von den beiden sprichst du gerade.
Richtig.
Ne? Also das sage ich jetzt für unsere etwas jüngeren vielleicht oder nicht Stuttgarter Hörerinnen und Hörer, weil hier in der Stadt kennt man sie, aber vielleicht darüber hinaus nicht jeder und jeder.
Ich glaube, das Besondere war aber auch, dass die Heidenreichs relativ erfolgreich waren, dass es ja nach der Komödie Marquardt das erste kleine Theater war, das es in Stuttgart überhaupt gegeben hat damals.
Ja, die Komödie Marquardt wurde 1951 gegründet und gar nicht viel später.
58,
7 Jahre später haben dann deine Eltern das Theater der Altstadt
gegründet. Den Traum verwirklicht.
Ja, ja, toll. Und da bist du aufgewachsen.
Mhm.
Und das war dann euer Zuhause.
Ja.
Und was ja auch was Besonderes ist, ne? Ein echtes Theaterkind zu sein. Und die Durchsetzungsfähigkeit, die du gerade ansprichst bei deiner Mutter, erinnert mich auch an die Figur, die du gerade spielst, die ja auch durchaus eine, finde ich, charakterfeste und durchsetzungsfähige Frau ist, ne? Aida.
Und die, wenn du das nicht angegeben hättest, was du willst in den Proben, muss ich sagen, sie wäre nicht so geworden bei mir.
Na, aber also, du hast sie toll entwickelt.
Ja, und das ist aber dir zu verdanken. Und deswegen ist die Regie so wichtig.
Na, aber zu verdanken ist es dir, weil du spielst sie jeden Abend. Und das ist ganz toll. Ihr seid ein wunderbares Paar. Du und Uwe Peter Spinner. Ihr
das spielt ist ein Traum.
Die beiden Frank und Aida Gianelli, Kinder italienischer Einwanderer beziehungsweise selbst italienische Einwanderer, spielt in den 90er Jahren das Stück. Ne? Mhm. Nimm uns mal mit in das Stück rein. Was ist Aida für eine Frau?
Aida ist eine Frau, die hat Frank kennengelernt vor 50 Jahren, vielleicht 52 Jahren. Die beiden haben sich verliebt, aber weil er, glaube ich, sie hat ihn gesehen und hat gedacht, das ist er. Und er hat ihr gesagt, er hat sie gesehen und hat gesagt, das ist sie. Du, ich baue dir ein Haus. Wenn du mich heiratest, baue ich dir ein Haus. Und sie hat zu ihm gesagt, wenn du, ich weiß jetzt gar nicht, was war denn das Erste? Ja, sie hat ihn gesehen und hat sich verliebt. Und er hat ihr die Welt zu Füßen gelegt. Mehr war es nicht. Und da kam dann ein Kind raus, eine Tochter. Ich glaube, es ist die Tochter, bin richtig. Und dann ging das Leben seinen Lauf.
Und die Kinder machen auf ihre Weise Karriere und kriegen auch wieder Kinder?
Ja, ziehen aber ganz weit weg.
Und ziehen weit weg, ne? Weil die Arbeit und das Leben und die eigenen Interessen sie fortführen, ne?
Ja, und es scheint auch nicht kompatibel zu sein mit den Eltern, weil die Eltern so ziemlich eigenwillige Anschauungen haben und halt die Kinder oft bevormunden wollten, ohne sich dessen bewusst zu sein, glaube ich. Jedenfalls ist das der Vorwurf, den Nikolas macht.
Und Nikolas ist dein Enkel.
Mein Enkel.
Dein Enkel, der schon 29 ist.
Und immer noch nicht verheiratet, geht gar nicht.
Ja. Geht gar nicht. Einer der Running Gags, ne? Mit 29 und noch immer nicht verheiratet, das will gar nicht in den Kopf
und der Großeltern. Und alle sind Aidas Meinung nach immer hungrig.
Ja.
Und deswegen muss sie immer kochen und ich glaube, sie kocht sehr gut.
Dein Enkel Nick sagt, mit ein bisschen Mehl und Salz in der Küche bist du wie Einstein, ne?
Ja.
Du machst auch nicht aus nichts ein köstliches Mahl.
Ja. Kann ja auch Spaß machen, improvisieren.
Ja, und ihr seid eigentlich ein Arbeiterhaushalt. Also Frank ist ja Tischler. Ne? Du bist immer Hausfrau gewesen, also spielt ja in den 90ern und ihr habt so richtig das klassische Rollenmodell mit einer Hausfrau daheim, die sich um die Kinder und später um die Enkelkinder und das Wohl aller kümmert. Und auf der anderen Seite der Mann, der das Haus baut, weil er Tischler ist. In Amerika baut man ja häufig aus Holz. Also haben wir auch ein Holzhaus sozusagen auf der Bühne.
Ne? Sehr schönes Holzhaus.
Und das ist sozusagen die Grundsituation, in die hinein der Enkel platzt und sagt, so jetzt gehe ich auch weg.
Ja.
Ne? Die Elterngeneration ist schon weggegangen und jetzt geht der Enkel, oder will weggehen.
Auf die andere Seite von Amerika.
6 Flugstunden entfernt, das ist wie ein anderer Kontinent.
Mhm.
Und ihr versucht, ihn festzuhalten, ne?
Ja, raffiniert. Aber das ist ja nicht Aidas Idee. Das ist ja die Idee von Emma.
Emma, ne?
Emma ist die Raffinierte.
Emma ist sehr bodenständig und gleichzeitig auch noch die Strenggläubigste gewissermaßen.
Oh ja.
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 Der Jodie Pietro schreibt sehr schöne Figuren, nicht? Also finde ich. Also Emma dargestellt von Barbara Krabbe, die gerade mit diesem Stück und dieser Figur der Emma, einer italienischstämmigen, sehr kraftvollen, früh emanzipiert, also früh im Sinne von dem letzten Jahrhundert, sehr selbstständig, sich gegen ihren Mann behauptend.
Sehr entschlossen. Also unglaubliche Durchsetzungskraft hat sie.
Ja, und die hat die Idee, dafür zu sorgen oder alles dafür zu tun, dass Nick bleibt, ne?
Ja.
Weil der familiäre Bund erhalten bleiben muss.
Indem sie wahrscheinlich erstmal eine Messe lesen lässt.
Ja.
Und dann das passende Mädchen ausgesucht hat.
Ja, weil in eurer Vorstellungswelt die Heirat alles ist, ne? Die Erdung des Menschen durch Bindung.
Ja.
Also durch menschliche Bindung, ne?
Ja, ist ja auch was dran. Was zählt, ist die Familie.
Ja, also heute sind ja die familiären Modelle viel vielfältiger als damals, nicht? Also so in den 90er Jahren, respektive so in der Generation, die ihr darstellt, also diese Großelterngeneration des 20. Jahrhunderts, die noch sehr traditionell, auch vielleicht bedingt sozusagen durch ihre italienische Abstammung, die sie auch noch geprägt hat, versuchen, das Leben zu organisieren. Das ist ja heute anders. Das merkt man ja schon an Nick, weil Nick mit seinen 29 Jahren schon die übernächste Generation verkörpert und mit den jungen Menschen heute vergleichbar ist, auch wenn das Stück zum Ende des 20. Jahrhunderts spielt und wir schon wieder eigentlich eine Generation weiter sind. Aber die Konflikte, die ihr dann habt miteinander, dieses Problem zwischen den Generationen, also man merkt es, das Stück kommt so leichtfüßig daher, aber es erzählt, finde ich, doch sehr viel darüber, warum sich junge Menschen, die zwar ihre Großeltern lieben, aber dann nicht mehr verstehen und umgekehrt Großeltern, die ihre Enkel lieben, aber auch nicht mehr verstehen, zwar immer zusammenkommen und zusammen essen und auch einander das Ohr leihen, aber was sie hören, ist was ganz anderes als das, was gesagt wird.
Ja.
Man versteht anhand dieses Stückes aber, warum das so ist, was auch was mit Bildungskarrieren zu tun hat.
Oh ja, allerdings. Und eben, weil es so schnell geht, auch jetzt die Entwicklung ja auch bei uns, glaube ich, dass ich empfinde dieses Stück als ungeheuer sprachgewaltig, also klug. Es sagt, was du schon sagtest, es ist auch ein bisschen, es triggert ein bisschen unsere Zeit jetzt, weil die mit einfließt in der Art, wie Nick sich ausdrückt, wo die vier Älteren einfach nicht mehr mitkommen. Was meint er, wovon spricht er? Aber es ist großartig, was du tust. Ach, aber du gehst dafür weg. Nein, dann ist es nicht großartig. Dann tut es uns weh. Und wehtun darf Familie nicht. Deswegen muss Familie zusammenbleiben. Die müssen sich alle gegenseitig helfen. Und ich habe den Eindruck, man könnte sich dieses Stück auch zwei- oder dreimal ansehen und wird immer noch etwas Neues entdecken.
Davon bin ich auch überzeugt, weil es gibt so viele Themen, nicht? Also von der Frage, wie komme ich in einer anderen Gesellschaft an? Also sozusagen diese Menschen, die ihr da verkörpert, die aus Italien stammen und versuchen, sich ihren Katholizismus irgendwo zu bewahren, nicht? Der aber dann durch eine amerikanische Prägung wiederum dem Betrachter auffällt, nicht? Was die Emma da über die katholische Kirche und diese Reisen zum Beispiel in die Spielcasinos erzählt.
Mit Mr. Italy. Ja? Ach nee, das ist die katholische Kirche.
Das ist die katholische Kirche, richtig. Und Mr. Italy ist dieser Reiseveranstalter. Ja. Also es sind so viele interessante kleine Details. Also an so Alltagsbegebenheiten lernt man irgendwie viel über die Kulturen, die da aufeinandertreffen und über die Frage, wie bewahrt man seine kulturelle Identität? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich dazwischen? So, das finde ich sehr interessant, weil das doch heutzutage sehr viele Menschen bewegt. Und auch betrifft.
Betrifft vor allem. Ich glaube, es betrifft sie und dann merken sie erst, da stimmt was nicht. Ich glaube, da muss ich mal drüber nachdenken. Wo kommt das her? Weil man muss ja die Probleme, die man hat, möglichst analysieren, um sie lösen zu können, oder?
Das stimmt und wir haben viele Probleme im Moment, ne?
Es gibt einen schönen Spruch, Probleme sind verkleidete Möglichkeiten.
Und das stimmt.
Und das stimmt.
Ja. Solange die Menschen miteinander reden und bewusst...
Voraussetzung.
Aufeinander zugehen und auch versuchen, sich zu verstehen. Das ist ja auch eine schöne Ebene, eine schöne Klammer, finde ich, dieses Stückes, das ja eigentlich eine große Erinnerung des jungen Nick an seine Großeltern beschreibt. Das heißt, alle Szenen, wo du und Emma und Frank und Nunzio, der zweite Großvater, auftreten, auch die junge Nachbarin irischer Abstammung Caitlin O'Hare, das sind alles eigentlich Auftritte in den Gedanken oder der Erinnerung von Nick, der ja so seine eigene Ebene hat, auf der er zu dem Publikum spricht und berichtet davon, wie das Leben mit euch war und da versucht herauszufinden, wer er selber eigentlich ist, indem er von euch abstammt und dabei feststellt, dass das ganz schwer ist, obwohl er euch ganz klar beschreiben kann, das zu fassen, ne? Was das ist, dieses familiäre Geflecht und diese Prägung, weil ihr auch so unterschiedlich seid, also er als junger Mensch.
Er ist total
der studiert hat und für den das normal ist, wegzugehen.
Mhm.
Und für euch völlig unverständlich. Wenn man einmal die italienische Heimat verloren hat, und das ist ja austauschbar, das könnte die kroatische, das könnte die englische, die irische, das könnte eine Heimat sein, irgendwie aus Nah- und Fernost, das könnte eine afrikanische Heimat sein. Eigentlich ist ja sozusagen strukturell das austauschbar, weil es geht um Menschen, die ihre erste Heimat verlassen haben, um in einer anderen Gegend der Welt eine zweite Heimat zu finden. Ne?
Ja. Ja, das kann man aber auch nicht allein. Deswegen ist es, wir kommen immer wieder auf die Familie.
Ja.
Man kann nicht Fuß fassen, wenn man allein ist. Also man braucht wenigstens einen zweiten oder im Idealfall eine Gruppe oder im absoluten Idealfall eine Familie, die sich mag. Seine eigene Familie.
Absolut. Deswegen ist, glaube ich, für euch auch, die ihr die erste Heimat verloren habt, für Nick ist Amerika die erste Heimat, aber für euch als Großelterngeneration ist eigentlich Italien die erste Heimat und Amerika ein Ort.
Aber Frank hat ja damals, genau als er Tischler wurde, da war er ja so beseelt, genau Originaltext, dass er es weit von sich gewiesen hat, jemals wieder zurückzugehen nach Italien. Also er wollte, glaube ich, gar nicht zurück.
Tja, das ist die Frage an Frank. Das müssten wir ihn mal fragen.
Ja,
ne? Also gespielt von Uwe Peter Spinner,
ja.
Den Frank Gianelli, dein Mann, der aber von seinem Vater im Alter von 14 Jahren weggeschickt worden ist, in einer Zeit weit zurück im frühen 20. Jahrhundert, als es Italien und den Italienerinnen und Italienern wirtschaftlich überwiegend sehr schlecht ging, die Eltern arme Fischer, und die schicken dann ihren einzigen Sohn weg, der ist 14, bringen den zum Hafen, packen den auf ein Schiff mit ein paar Lire in der Tasche und dann fährt er alleine nach Amerika, nach New York und muss sich da mit 14 Jahren ein Leben aufbauen.
Ja.
So, um sein Glück zu machen. Und versucht dann
und für Tischler
Arbeit zu finden.
Richtig gut.
Wird Hilfsarbeiter, dann wird er später Tischler, lernt dich kennen. So, und er behauptet dir gegenüber, dass er eigentlich nie zurück wollte.
Ja.
Aber er behauptet das wahrscheinlich auch erst, nachdem er dich kennengelernt
hat. Glaube ich auch.
Ja, also du bist schon sein Anker.
Ich denke auch, es gibt in Amerika bestimmt auch Landstriche, die so ähnlich aussehen wie Italien, oder?
Bestimmt.
Ich war da nie. Aber ich denke mir, wenn man so ein Land verlässt und schwört, nie wieder zurückkommen zu wollen, dann könnte man ja auch in einem großen Land, wo man neu ist, versuchen, etwas zu finden, was erinnert. Oder aber man will überhaupt nicht an die Heimat erinnert werden.
Aber ihr habt ja ganz viel getan, um euch daran zu erinnern. Er sagt ja dann beispielsweise, also Frank, dein Mann, dass er 22 Jahre alt war und ihr hattet geheiratet und gerade eure Tochter bekommen.
Ja, ja.
Das heißt, ihr wart auch noch nicht lange verheiratet zu dem Zeitpunkt. Und dann ist er mit euch zurück in sein Fischerdorf gefahren.
Stimmt.
Ja?
Ja.
Das heißt, er war 8 Jahre fort gerade von zu Hause oder schon 8 Jahre und ist dann erstmals, weil er dann endlich genug Geld mit 22 Jahren, genug Geld verdient hat, um mit seiner noch jungen Frau
Familie
und eurem kleinen Kind dahin zu fahren.
Ja.
Und sich was zu ermöglichen, was seine Eltern ihm nicht haben ermöglichen können. Zum Beispiel ein Spielzeug kaufen zu Weihnachten.
Das ist zu Herzen gehend.
Das ist sehr zu Herzen gehend, ja, weil es auf eine sehr einfache, aber plastische Art und Weise von Leben und auch von der Not von Menschen erzählt, die sich aufmachen und in die Fremde gehen, um gar nicht zu wissen, wo sie hinkommen und was sie dort erwartet. Also sprich, wie so viele Millionen Menschen heute auch, die fliehen aus den Verhältnissen, in denen sie leben, die sie augenscheinlich selbst nicht ändern können und woanders eine neue Heimat suchen. Das erzählt dieses Stück, ohne dass es damit, sagen wir mal, sich laut brüsten würde, auch ein Stück über Migration zu sein. Aber das ist es natürlich auf eine spannende Art und Weise, gerade weil es das so leise tut.
Und das ist das Besondere, das finde ich das Schöne, dass es eben keine Komödie ist im ursprünglichen Sinn.
Obwohl viel gelacht wird
bei euch. Obwohl viel gelacht werden darf, ja. Und wir lachen auch. nicht auf der Bühne, also nur wenn es gewünscht ist. Aber ja, dieses stille Lachen, das man mitnimmt, glaube ich. Dass selbst wenn es ernst wird und mal wehtut, auch dann kann man lächeln.
Und das tut man auch in dem Stück, ne? Also man lächelt, aber es ist auch ernst und sehr zu Herzen gehend und teilweise auch traurig. Also ich saß neulich wieder in einer Vorstellung und da griff die Frau vor mir dauernd zum Taschentuch, weil sie so gerührt und bewegt war. Da liefen die Tränen dann über die Wangen. So, was ich aber auch verstehe, nicht? Ja. Weil dieses Ende ist sehr bewegend und trotzdem geht man, ich zumindest, immer glücklich aus diesem Abend raus, auch wenn es traurig mitunter ist. Aber so ist das Leben, ne? Das Stück ist so lebensnah.
Ja.
Man möchte lachen und man muss manchmal weinen.
Mhm.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du jemand bist, der auch die ernsten Töne an diesem Stück sehr gerne mag und auch die existenziellen Töne und auch die nachdenklichen Fragen. Ja. Ne? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Ja. Was soll ich tun? Was ist der Sinn meines Lebens? Wie gebe ich meinem Leben Sinn? So, wie halte ich eine Familie zusammen?
Ja, ich habe ja leider keine.
Weil die Welt.
Aber die Theaterfamilien zusammenhalten.
Aber für dich war dein Theater doch immer auch eine Familie. Du hast jetzt über 25 Jahre lang selbst das Theater der Altstadt geleitet als Intendantin.
Ja, 27. Und spiele seit 49 Jahren.
Wahnsinn.
Das ist schon Wahnsinn.
Kannst du dir ein Leben ohne Spielen vorstellen?
Naja, es gibt ja auch Alternativen, dass man sprechen oder ja, synchronisieren, sprechen. Das macht ja auch Freude. Oder kleine Literaturprogramme, was jeder Schauspieler macht, zu Hunderten. Aber das macht ja auch Freude, sich mit Literatur zu beschäftigen und das weiterzugeben.
Inszenierst du immer noch gern?
Leidenschaftlich.
Ja?
Leidenschaftlich. Ich habe, weil ich ja über dieses Gespräch nachdachte, habe ich versucht mal zu recherchieren. Aber also ich denke, ich habe so circa 30 Inszenierungen gemacht. Erstmal viel, ich habe es nie gelernt.
Also als Regisseurin sage ich jetzt nochmal bewusst dazu.
Ja,
nicht
oh
als
Gott,
Schauspielerin,
nein.
Da hast du ja hunderte Rollen.
Ich würde auch nicht jetzt, wenn ich auf der Bühne stehe und du inszenierst, würde ich zu jemandem anderen gehen und sagen, mach das mal so. Also das kommt nicht, die Regie ist unangetastet. Und ja, also ich habe viel mit, wie heißt das, Amateurtheatern. Reutlingen habe ich viel gearbeitet.
Genau, das Naturtheater in Reutlingen hast du selbst auch noch geleitet. Also da hattest du dann zwei
Also
Hüte
ja,
auf.
Nicht geleitet, aber Regie gemacht. Ich habe die Stücke ausgesucht und die konnten gar nicht verstehen, dass ich dort anfangen wollte mit Linie 1. Aber es war das richtige Stück.
Ja?
Ja. Und kam auch wunderbar an. Und dann habe ich irgendwann mal hier im Glasperlenspiel gearbeitet. Und dann habe ich bei uns gemacht und das war Linie 1, meine erste Produktion. Ich habe gesagt, das machen wir nochmal und jetzt richtig.
Du hast einen Hang, höre ich daraus, Dinge, die du gern hast, zu wiederholen. Kann das sein? Weil du hast jetzt auch La Cage aux Folles nochmal gemacht.
Ja, ne? Das stimmt. Ja, weil ich es in Reutlingen einfach nicht so perfektionieren konnte, wie ich das, obwohl da viel mehr Menschen waren.
Ja.
Aber ich wollte das, damit wäre ich noch nicht fertig.
Verstehe. Und konntest du es beim zweiten Mal dann rauskitzeln, was dir gefehlt
ja.
hat?
Ja.
Ja? Was war das?
Ja, das war die exakt richtige Besetzung.
Mhm.
Und die feinen Töne, das, worum es geht in La Cage aux Folles, das rausholen, es geht ja, glaube in jedem Stück geht es immer um Beziehungen. Und was zählt im Leben? Jemanden zu haben, dem man vertraut, der da ist und mit dem man weitergehen kann. Ich glaube, mir geht es immer darum.
Und La Cage ist, glaube ich, so ein Herzensstück von dir. Kann das sein? Ich hatte den Eindruck bei der Premiere, ist ja noch gar nicht so lange her.
Ja.
Und es war ein Riesenerfolg. Du wolltest dieses Stück unbedingt in deiner letzten Intendanz machen und hast dafür gekämpft wie eine Löwin, finde ich.
Ja, habe ich.
Mhm. Ne? Hast du?
Habe ich.
Gegen ganz viele Widerstände hast du auch gekämpft. Auch für die Finanzierung hast du gekämpfen müssen.
Und jetzt können wir sogar noch mal 2 Wochen machen im Sommer.
Und jetzt war es so ein Erfolg und der Kampf hat sich so sehr gelohnt für dich, weil es immer voll war, ne?
Ja.
Und es wurde auch sehr gefeiert von der bunten Community.
Ja, und es wird immer noch gefeiert und es freut mich. Also, weil du fragst nach dem Grund.
Ja.
Der Grund ist Freundschaft. der Sascha, der die Hauptrolle spielt.
Mhm. Sascha Diener.
Sascha Diener, ja. Der hat das auch in Reutlingen gespielt. Und es ist damals etwas passiert, was unsere Freundschaft zerbrochen hat. Mhm. Es war meine Schuld. Und ich dachte mir, das muss ich gut machen. Die einzige Möglichkeit, wir müssen Lacage noch einmal wiederholen. Und zwar richtig.
Und das ist dir gelungen?
Und das ist mir gelungen.
Super. Bist du jemand, der einen klaren Wertekompass hat bei seiner Arbeit als Intendantin, Regisseurin? Das klingt so. Also das, weil etwas wieder gut machen zu wollen und dann auch gut machen zu können, finde ich, hat ja auch eine Größe. Weil es damit auch einhergeht, einen Fehler einzugestehen und zu sagen, wie kann ich diesen Fehler wieder gut machen?
Ich glaube, ja. Ich habe einen Wertekompass. Ja.
Den musst du uns gleich, wenn du magst. Weil ich habe natürlich mir rausgesucht und ich gebe dir da kurz die Gelegenheit, das sacken zu lassen, was die Ministerin Petra Olschowski bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes über dich gesagt hat. Zitat: Susanne Heidenreich ist allseits geschätzt und bekannt als hoch engagierte Persönlichkeit, die für das Kulturleben der Stadt Stuttgart Hervorragendes geleistet hat und weiterhin leistet. Ihr soziales Engagement geht weit über den beruflichen Einsatz für das Theater der Altstadt hinaus. Zitat Ende. Das klingt, finde ich, ich sagte des Eingangs, du bist wahrscheinlich deiner Mutter folgend eine streitbare Bürgerin dieser Stadt, gerade was politische und gesellschaftliche Themen betrifft. Weiß ich darum, weil wir auch gemeinsam in einer Gruppe von Theaterintendantinnen und Theaterintendanten zusammen viel diskutieren und vieles erlebt haben schon in den letzten 5 Jahren. Aber was ist dein Wertekompass? Gibt's den?
Also ich möchte einfach anderen ins Gesicht sehen können. Und wenn, es ist so einfach, wenn ich sehe, dass irgendwo es jemandem schlecht geht, dann gehe ich hin und frage, ob ich helfen kann. Wenn ich sehe, dass ein Bettler sieht, ich kann nicht allen was geben. Aber ich suche mir einen aus und dem gebe ich was. Und wenn möglich, gebe ich es ihm in die Hand, weil ich ihm nicht das Gefühl geben will, er ist ja nur ein Stück Dreck. Weißt du, was man so um sein Gewissen zu beruhigen, was gibt. Also, ja, wie soll ich sagen? Ich möchte persönlichen Kontakt. Ist das ein Wertekompass?
Naja,
zu den Menschen?
Es setzt auf Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit und Achtung und Respekt vor dem anderen, egal wo er steht im Leben. Ob er jemand ist, der weiter oben oder weiter unter auf.
Es gibt auch Idioten, mit denen ich mich nicht unterhalten mag.
Das glaube ich.
Leider, jede Menge.
Ja, aber ist ja die Frage, wie man das artikuliert. Also ich finde, es gibt ja Menschen, die artikulieren das auf eine respektlose Art und Weise und machen sich damit, finde ich, auch nicht unbedingt beliebt oder weisen sich damit irgendwie als besonders sozial kompetente Menschen aus. Also will sagen, nicht jeder, man muss doch nicht mit jedem befreundet sein.
Nein,
aber man muss auch nicht mit jedem deswegen hadern oder händeln oder ihn respektlos
behandeln. Nein, aber ich finde, anständig kann man jeden behandeln.
Ja, selbst einfach Menschen, nur, die man nicht so interessant oder toll findet.
Genau, und das steht bei mir oben. Aber es ist einfach, es ist nichts Besonderes.
Aber schwer zu leben manchmal, ne?
Ja,
tatsächlich.
Ja, es gibt auch Menschen, die ich nicht mag. Und da gibt es eigentlich nur eins, ausweichen. Also ich muss jetzt nicht auf die andere Straßenseite rüber, aber ja, ich muss mit denen ja nicht zusammen sein.
Nee, weil du bist ja auch streitbar und ich weiß, wenn dich was aufregt, dann regst du dich wirklich auf. Oder?
Das ist so
furchtbar. Darf ich das sagen?
Ja, natürlich darfst du das sagen. Schrecklich.
Wenn du angenommen, stelle ich eine komische Frage. Angenommen, du wärst für einen Tag mit Rio Reiser gesprochen, Königin von Deutschland. Was würdest du ändern?
Ich glaube, ich würde die AfD abschaffen, wenn es möglich wäre.
Das, liebes Publikum, war Susanne Heidenreich, Intendantin des Theater der Altstadt, Schauspielerin, Regisseurin, Synchronsprecherin und streitbare Kämpferin in dieser Stadt für eine menschliche Gesellschaft beziehungsweise eine Gesellschaft mit menschlichem Antlitz. Wer sie noch sehen möchte in der famosen Rolle der Aida Gianelli in dem Stück Was zählt, ist die Familie, hat dazu noch bis zum 1. Juni diesen Jahres Gelegenheit, sie an der Seite eines, wie ich finde, tollen Castes zu sehen, darunter Nicola Janocha in der Rolle des Enkel Nix, Reinhold Weiser, Barbara Krabbe, Uwe-Peter Spinner und Anne Lessmeister. Alle zusammen im Alten Schauspielhaus bis 1.6. Mein Name ist Axel Preuß, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und danke Ihnen und euch allen für euer Interesse. Herzlichen Dank, liebe Susanne, für den Besuch und David, wie immer, für den guten Ton. Tschüss und auf bald.